Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Tanja.
Hallo Corinna.
Bist du gut durch die letzten vergangenen Wochen durch Schnee und Eis gekommen?
Ja, das war zwar ziemlich herausfordernd, aber ich habe es unfallfrei geschafft.
Mir ging es genauso. Ich habe tüchtig aufgepasst und habe mich aber nicht langgelegt. Aber jetzt muss ich dir noch mal eine Geschichte erzählen. Du weißt ja, dass ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin.
Ja, ständig.
Und jetzt, wo Schnee und Eis weggeschmolzen sind, habe ich gedacht, jetzt kann ich mein Fahrrad mal wieder rausholen.
Ja.
Und habe gedacht, es liegt Frühling in der Luft, radel los. Und dann habe ich mich einfach hingelegt. Ich bin am Bordstein gescheitert. Ich wollte da hochfahren. Der war einfach zu hoch, mich abgerutscht und habe mich hingelegt. Ist das nicht doof?
Hast du dir doll wehgetan?
Naja, es ging. Es ist ein blauer Fleck am Knie entstanden, aber ich bin glimpflich davongekommen.
Ja, guck mal, das sind sichtbare Barrieren, obwohl du die ja offensichtlich übersehen hast oder zumindest unterschätzt hast. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Barrieren.
Da gibt es eine ganze Bandbreite von und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob ich alle aufzählen könnte.
Dafür hat zum Beispiel das Netzwerk Inklusives Bremerhaven ein Parcours für neue Perspektiven erfunden.
Welche Perspektiven nehme ich denn dort ein?
Du kannst dort verschiedene Sachen ausprobieren, zum Beispiel einen Parcours mit dem Rollstuhl bewältigen oder mit dem Rollator. Das heißt, du musst da Rampen hoch oder eine Tür öffnen. Dann gibt es aber auch Stationen, wo es Brillen gibt, die verschiedene Sehbeeinträchtigungen darstellen und du musst dann versuchen, eine Perle aufzufädeln. Es gibt auch noch eine Station mit Gebärdensprache, also ganz, ganz verschiedene Sachen.
Du, da hören wir gleich mal rein.
Bei mir zu Gast im Studio sind heute Christian Johansen und Alexandra Gördert vom Netzwerk Inklusives Bremerhaven. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Netzwerk Inklusives Bremerhaven, was ist das?
Ja, wir sind ein Netzwerk, das sich mit rund 100 Menschen und Organisationen gemeinsam für mehr Inklusion und Teilhabe in Bremerhaven einsetzt. Was vielleicht das Besondere ist, diese Menschen, die sich einbringen oder die Organisationen, die dabei sind oder auch die Behörden, die sich bei uns engagieren, die kommen alle aus den unterschiedlichsten Bereichen der Bremerhavener Stadtgesellschaft. Also wir haben
wirklich... Das heißt, ihr selber seid keine Behörde, ne? Ihr seid nicht städtisch.
Nein, wir sind ein Projekt, das getragen wird durch einen freien Träger, durch die Stiftung Inklusive Stadt. Es gibt eine Koordinatorin, das bin ich, und die koordiniert das. Und alle anderen, die in diesem Netzwerk aktiv sind, die kommen ehrenamtlich dazu. Also entweder im Rahmen ihres Hauptamtes und bringen sich ein im Netzwerk oder eben auch in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Und so bilden wir in der Gestaltung des Netzwerkes ein echtes Abbild der Breite der Stadtgesellschaft ab. Eben auch mit vielen SelbstvertreterInnen.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wer kam auf die Idee und wann?
Die Stiftung Inklusive Stadt ist 2018 gegründet worden. Damals von Günter Kerchner. Er ist auch immer noch Stiftungsvorstand. Und er war auf der Suche nach einem Projekt, wo man sich um Inklusion und die Stadt Bremerhaven kümmern kann. Und hat dann einen Förderantrag von Aktion Menschen gefunden, wo man Netzwerkarbeit unterstützen kann. Und dann ergab ein Wort das andere. Es gab eine kleine Gruppe in der Quartiersmeisterei Lehe, die Lust hatte, sich mit dem Thema Inklusion auseinanderzusetzen. Es gab dort damals einen Fachvortrag von Stefan Burkhardt. Das ist ein Mensch, der sich um soziale Arbeit, vor allen Dingen im inklusiven Kontext, aus Köln kümmert. Und er hat dann die Herzen erreicht für ganz viel Inklusion in Bremerhaven. Und dann wurde es ganz schnell ganz groß.
Wir haben ja in Bremerhaven im Magistrat auch das Amt für Menschen mit Behinderung. Das ist jetzt aber keine Doppelung.
Also das ist keine Doppelung. Das Amt für Menschen mit Behinderung, das ist auch dabei. Sie sind Teil des Netzwerks Inklusives Bremerhaven und uns ist immer wichtig, dass alle gleichberechtigt dabei sind. Das heißt, sie sind genauso ein Teil, wie auch ein Selbstvertreter ein Teil ist, wie auch ein großer sozialer Träger ein Teil ist. Aber sie haben so die öffentlichen Aufgaben, die Pflichtaufgaben im Amt für Menschen mit Behinderung und wir haben so ein bisschen das Drumherum. So kann man das vielleicht
abgrenzen. Das bisschen.
Ja.
Wie habt ihr euch dann vernetzt? Wie könnt ihr Menschen gewinnen, mitzumachen?
Das Spannende ist, ursprünglich, als man so dieses Konzept für dieses Projekt Netzwerk Inklusives Bremerhaven geschrieben hat, war die Idee, okay, wir brauchen möglichst viele KooperationspartnerInnen. Die speisen dann unsere Arbeitsgruppen, in denen Projekte, Aktivitäten, Veranstaltungen und Ideen geboren werden. Und es wurden auch sehr, sehr schnell gleich 20 KooperationspartnerInnen angeworben. Inzwischen sind es 24. Aber es war ganz schnell klar, dass noch viel, viel, viel mehr Menschen und Unternehmen und Organisationen und Institute und mitmachen wollen. Und durch die Entscheidung, dass die Arbeitsgruppen offen sind, können eben alle anderen, die auch nicht zum Kreise der offiziellen KooperationspartnerInnen gehören, sich engagieren. Und so kommen immer mehr Menschen dazu, die Austausch, Ideen und Aktivitäten zum Thema Inklusion suchen, weil sie vielleicht selber beruflich mit dem Thema zu tun haben und Inspiration und Austausch brauchen und gemeinsam auch mit der Kraft einer Arbeitsgruppe gerne eigene Interessen bewegen und umsetzen wollen. Es kommen Menschen dazu, die aus eigenem Interesse, weil sie vielleicht selbst betroffen sind oder Angehörige sind dazu und wollen gerne etwas bewegen, wollen das Thema in der Stadt weiter vorantreiben und bewegen. Es kommen aber auch so Menschen dazu, die im Verein aktiv sind und dort das Thema Inklusion weiter vorantreiben wollen. Und all die, die aus den unterschiedlichsten Gründen dazukommen, die haben alle das Bedürfnis, das Thema nochmal anders in der Stadt zu bewegen. Anders, als sie es vielleicht selbst in ihrem Berufsumfeld tun, als sie selbst privat die Möglichkeit haben oder auch in ihrem Verein die Möglichkeiten haben. Weil wir ja im Netzwerk, in unseren Arbeitsgruppen multiperspektivisch sind. Also wenn man sich überlegt, dass in einer Arbeitsgruppe 20 Menschen aktiv sind und die kommen wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit den unterschiedlichsten Ressourcen zusammen.
Ja.
Das heißt, alle Projekte, die dort geboren werden, da schauen ganz viele unterschiedliche Menschen mit einer ganz unterschiedlichen Erfahrung, mit einem unterschiedlichen Wissen, mit einer unterschiedlichen Ressource an Kreativität, Geld, Zeit auf diese Idee und können die völlig unkonventionell gemeinsam mit auf den Weg bringen. Und das ist, glaube ich, interessant. Das ist schön, das Thema auf einer anderen Art und Weise mit der Kraft eines Netzwerkes bewegen zu können.
Geht es dann vielleicht auch manchmal einfacher oder sogar schneller, als wenn man die Instanzen, die es ansonsten gibt, ja, bewältigen muss oder so? Wenn viele Menschen mit unterschiedlichen Brillen drauf gucken, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, dann entstehen sicherlich ganz tolle Projekte oder Projektideen. Aber dann geht es ja immer noch ans Machen und meistens ja braucht man auch noch ein bisschen Geld dafür. Das können ja Ehrenamtliche in der Regel nicht bringen.
Nee, das ist das Gute. Der Träger des Netzwerks Inklusives Bremerhaven, die Stiftung Inklusive Stadt, die ist selber ein sehr, sehr kleiner und sehr freier Träger, wo es also wenig Regularien gibt, die den Workflow im Netzwerk ausbremsen. Das heißt, wenn Ideen geboren werden, dann wird geschaut bei uns nochmal in der Geschäftsführung Steuerungsrunde oder eben bei mir in der Geschäftsstelle, passt diese Projektidee in die Ziele des Netzwerkes? Passt es da rein? Macht es Sinn? Passt es zum Leitbild? Passt zur Geschäftsordnung? Und das sind ja Aktivitäten, die laufen alle bei mir zusammen. Das habe ich im Blick, das trage ich vor. Manchmal hole ich mir eine Rückversicherung und dann geht es ganz schnell. Es müssen keine Dienstwege eingehalten werden. Es müssen keine Formulare ausgefüllt werden innerhalb des Trägers, um zu fragen, ob das alles passt und geht, sondern wir gucken gemeinsam schnell, gibt es dafür irgendwo Fördermittel, können wir das aus dem eigenen Budget nehmen oder tut einfach jeder etwas dazu, wenn gar kein Geld benötigt wird. Und letztendlich ist das Schöne ja, dass das Netzwerk eine Hauptamtliche hat, das bin ich, die eben aus der Geschäftsstelle heraus das Gesamtprojekt koordiniert und damit auch die Arbeitsgruppen unterstützt und eben sagen kann, hey, ihr seid alles Experten, ihr habt total gute Ideen, bringt gutes Wissen ein und ich bin aus dem Hauptamt heraus in der Lage dazu, das zu bündeln, in Form zu bringen und für euch auf den Weg zu bringen und euch immer wieder weiter einzubinden, sodass ihr nachher in der Umsetzung wieder dazukommen könnt. Und das ist natürlich ein guter Weg, der für den Workflow sehr barrierefrei ist, also auch für meine Arbeit in der Geschäftsstelle. Kannst du das mal ergänzen?
Ja, die Stiftung versteht sich so, dass sie versucht, einen Rahmen zu bieten. Sie möchte einen Rahmen bieten, dass diese Arbeit gut funktioniert und dass wirklich die Kraft und die Energie und das Engagement in die Arbeit fließt, in die Projekte, die umgesetzt werden. Und alles, was drumherum ist, wird entweder aus der Geschäftsstelle gemacht oder vom Träger gemacht. Das heißt, der Träger, der kümmert sich um das Geld. Und wenn du einfach so diese Menschen vor dir hast, die dafür brennen, und dann bist du als Träger einfach auch total dahinterher, das ein oder andere finanzielle Töpfchen zu finden, den Förderantrag zu schreiben und mit diesem Herzen und mit dieser wirklichen Lust, die aus dem Netzwerk kommt, Dinge umzusetzen, fällt es dann auch leicht, die Fördergelder zu finden und die Menschen zu überzeugen, den Geldbeutel aufzumachen.
Ihr habt ja gesagt, Arbeitsgruppen. Welche Bereiche werden denn da bespielt? Wie viele Arbeitsgruppen gibt es mit welchen Themen?
Wenn wir uns mal auf die Arbeitsgruppe Arbeit fokussieren, das ist eine, in der ich auch ganz viel unterwegs bin. Die Arbeitsgruppe Arbeit kümmert sich darum, Menschen mit einer Schwerbehinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Das kann man aus zwei Perspektiven machen. Das kann man einmal aus der Perspektive der möglichen Angestellten machen.
Mhm.
Aber die sind ja in der Regel motiviert und wollen arbeiten. Aber die Arbeitgebenden, die haben in der Regel noch so ein bisschen Sorgen, was es bedeutet, einen Menschen mit einer Schwerbehinderung einzustellen. Und dort setzt die Arbeitsgruppe Arbeit an und macht unterschiedlichste Formate, um Arbeitgebende zu motivieren.
Mhm.
Als Beispiel, es gab mal einen Personalerstammtisch, den wir spielen durften, zusammen mit der Wirtschaftsförderung hier in Bremerhaven und Bremen zusammen, wo wir ein Zeitfenster von 3,5 Stunden hatten, wo wir nur darauf geguckt haben, was muss für die Arbeitgebenden anders sein, geschaffen werden, um Menschen mit einer Schwerbehinderung einzustellen. Und da haben wir mit ganz vielen Wissen versucht, die Arbeitgebenden aufzuklären.
Mhm.
Ein weiteres Beispiel ist ein Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit. Denn man muss ganz ehrlich sagen, es sind immer mehr psychische Probleme, die auch in den Unternehmen ankommen. Und wenn da jemand vor dir steht und sagt, ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mein Leben noch auf die Reihe kriegen soll und ich kann nicht arbeiten, dann steht der Arbeitgeber da doch schon mit ganz großen Augen vor einem und sagt, okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie es geht. Und dann setzt der Kurs Erste Hilfe für psychische Gesundheit an und gibt Möglichkeiten, wie man dann erstmal mit dieser Person umgehen kann, die da einfach gerade mal die Hilfe braucht, die Hilfe für die Seele.
Das ist ja total wertvoll, weil so erhalte ich mir ja unter Umständen auch die Arbeitskraft. Wenn es nicht gegeben wird, fällt diese Personalie ja vielleicht über Wochen und Monate aus.
Genau. Und durch diesen Kurs kann es gut sein, dass die Person vielleicht nicht Wochen und Monate ausfällt, sondern dass wir da von Tagen sprechen. Das heißt, wir kriegen damit die Krankheitsquote runter.
Ist ja auch eine Wertschätzung dann für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin.
Genau.
Wenn drauf geachtet wird und Mensch, ja, das wird nicht abgetan, sondern hier kümmert man sich und ich bin wertvoll fürs Unternehmen.
Genau. Es gibt einen Arbeitgeber hier in Bremerhaven, ich finde, der hat das ganz hervorragend umgesetzt. Der hat in seiner internen Signatur bei den Menschen, die diese Ausbildung haben, unten drunter stehen, ich bin Ersthelfer für psychische Gesundheit. Wenn du ein Problem hast, dann komm zu mir und sprich mit mir. Das ist ganz toll umgesetzt im Unternehmen und bin ich sehr begeistert von.
Das ist ein Arbeitsbereich.
Das ist ein Arbeitsbereich. Vielleicht gucken wir mal auf die Arbeitsgruppe Barrieren.
Ja, die ist auch ein schönes Beispiel. Bist du ja selber auch sehr, sehr aktives Mitglied, Tanja. Also die AG Barrieren, die bedient das gesamte Querschnittsthema, den Abbau von Barrieren in Bremerhaven. Wo kann Teilhabe ermöglicht werden? Was dem meist oben drüber als Überschrift gegeben ist, ist das Thema zu sensibilisieren, dafür, dass andere ihre eigenen Barrieren, die sie haben, abbauen, um damit mehr Teilhabe zu ermöglichen. Und diese Arbeitsgruppe ist auch extrem bunt besetzt. Also aus dem Bereich Tourismus, aus dem Bereich Autismusförderung, aus den Werkstätten, Elbe-Weser-Welten. Da haben wir jemanden aus der Selbsthilfegruppe für Schlaganfall.
Blinden- und Sehbehindertenverband. Ja. Quartiersmeisterei,
ja.
Bremerhavenbus teilweise.
Ja, was haben wir denn noch? Lass mal überlegen. Ach genau, der Bremerhavener Topf, der ja alle Selbsthilfegruppen vereint. Also sie ist ganz bunt und multiperspektivisch auch besetzt. Und dort kann man immer sehr schön sehen, dass wir immer schauen, auf was hat die Arbeitsgruppe Lust. Also eine ganze Zeit lang war ja bei euch das Thema Reizüberflutung ganz oben auf. Haben wir ja gemeinsam die Stille Stunde bei IKEA erwirkt oder vorab auch die Stille Stunde bei Edeka in der Hafenstraße. Oder wir haben stille Orte als Rückzugsmöglichkeit bei Großveranstaltungen wie bei der Sale im letzten Jahr initiiert. Und das sind so Projekte, die entstehen und da haben alle ihre Ideen eingegeben, alle schauen mit drauf und überlegen, wie kann es gut gehen, wie muss es sein, wer ist bereit, das auch umzusetzen. Und dann unterstütze ich aus der Geschäftsstelle und sage, okay, alles Organisatorische drumherum, was mehr Zeit in Anspruch nimmt und mehr Fokus braucht, das mache ich aus der Geschäftsstelle und dann gehen wir gemeinsam in die Umsetzung vor Ort.
Du sagst es so nebenbei, also Stille Stunden bei IKEA, das ist der einzige IKEA Deutschlands, der das im Moment macht, ne?
Ja, genau, das stimmt.
Und ja auch zu attraktiven Zeiten, genauso wie der Edeka Markt Kort hier in der Hafenstraße. Auch noch ein schwieriges Einzugsgebiet, schwierig vor dem Hintergrund, dass dort so viele Nationen zusammenkommen und so viele verschiedene Sprachen ja auch gesprochen werden, dass man das Thema ja auch nochmal anders transportieren muss. Und da bist du ja auch immer der kreative Kopf, der das nicht nur mit Sprache macht, sondern dann auch mit Piktogrammen und mit Zeichnungen und sowas, das toll begleitet. Stille Stunde gibt es in anderen Städten, bei anderen Projekten auch, aber dann ist das manchmal vormittags, wo viele Menschen in der Schule oder auf der Arbeit sind und es gar nicht nutzen können. Und hier ist es bei beiden Standorten nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr, also wirklich attraktiv für viele Menschen dann.
Ja, man lernt ja innerhalb der Projekte auch, ne? Also wir haben uns ausprobiert mit Edeka bei uns in der Hafenstraße und was du sagst, wir haben schnell gemerkt, oh, in dieses Ladengeschäft Ruhe zu bekommen, ist wirklich herausfordernd, allein schon wegen der Sprachbarriere. Und es ist diese Art von Edeka, wo man nicht mit dem Auto hinfährt, sondern das ist wie ein Taubenschlag, ein ständiges und raus. Und da haben wir auch gemerkt, okay, das ist jetzt echt herausfordernd und sind dann gemeinsam auch kreativ geworden. Und das ist eben das Gute. Nicht die Arbeitsgruppenmitglieder, die alle ja selber tagsüber in ihrem wirklich umfangreichen Job eingebunden sind, müssen dann schnell nachjustieren zur nächsten Woche, sondern kann überlegen, okay, wir haben gemerkt, wir brauchen nochmal deutlichere Zeichen, dass jetzt bitte alle leise sein mögen. Und dann kann man das schnell umsetzen. Ich finde, IKEA ist ein schönes Beispiel, Tanja, weil du da so involviert bist. Dann kam diese Idee auf oder IKEA kam sogar auf uns zu und wir hatten schon gedacht, das würde nie was werden mit IKEA und die kam auf uns zu und da merkt man sofort, da ist Energie in der Arbeitsgruppe. Ich komme dazu, stelle es vor und ich merke so, boah, da brennt was. Und dann haben wir gemerkt, okay, es braucht mehr Umfänglichkeit, weil unser Ansprechpartner, der Alex Seidlich von IKEA, auch heiß ist auf dieses Thema und der will es richtig professionell machen. Da merkt man wieder, da bringen sich die Arbeitsgruppenmitglieder ein. Tanja, du und ich glaube Wiebke Teichmann vom Autismus-Therapie-Zentrum und ich, wir saßen tatsächlich 3 Stunden mit dem Alex Seidlich bei IKEA und haben gemeinsam überlegt und gerätselt und gebrainstormt mit noch 2 Haustechnikern. Wie ist das machbar? Wie können wir es umsetzen, dass es gut ist? Wie muss die Kommunikation intern laufen? Wir sind nochmal, Tanja und ich, wir beide sind ja nochmal gemeinsam da gewesen und haben das Personal dort vorbereitet und sensibilisiert und wir waren an 4 oder 5 Terminen selbst vor Ort, die ersten Male der Stille Stunde mit einem Sensibilisierungsstand mit 5, 6, 7 Leuten aus der Arbeitsgruppe, mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Mhm. Und das ist ein tolles Zeichen, wie unsere Arbeit funktioniert. Und das war ja vorhin deine Frage, wie kommen die Menschen dazu? Sie merken, sie können wirklich in der Umsetzung wirksam sein, ohne sich damit aufhalten zu müssen, Formulare auszufüllen, zu telefonieren, Listen zu tippen, E-Mail zu schreiben, sondern sie können ihre Ideen, ihre Expertise einbringen und können nachher kommen und tatsächlich an der Umsetzung ganz, ganz wirksam teilhaben. Und ich glaube, das ist es, warum wir immer mehr Arbeitsgruppenmitglieder bekommen, weil sie sich eben nicht so mit dem Entstehungsprozess, mit der Umsetzung, der Vorbereitung beschäftigen müssen. Dafür haben wir ja dann die Geschäftsstelle. Ich glaube, das ist das, oder? Was meinst du, Christiane?
Ja, ganz eindeutig. Also man spürt sofort seine eigene Wirksamkeit. Man hat was im Kopf und man darf sich darauf verlassen, dass man unterstützt wird in dem, was umgesetzt wird. Und es ist auch nachhaltig. Ich war jetzt gerade vor kurzem wieder bei IKEA zur Zeit der stillen Stunde als Privatperson und ich merkte, wie sehr doch die Mitarbeiter bei IKEA das verinnerlicht haben, wie die Rahmenbedingungen auch immer jetzt noch so sind und sie das wirklich, wirklich leben und man diese stille Stunde mittwochs von 16 bis 18 Uhr im IKEA Bremerhaven genießen kann. Das ist also wirklich toll, was man in den Herzen erreicht hat und in die Umsetzung gebracht hat.
Ja, da hatten wir ja auch das Feedback von den Angestellten, die dann auch gesagt haben, so Mensch, auch für uns ist das toll. Das ist ja auch super, ne? Wenn es nicht nur für die Kunden und Kundinnen ist, sondern eben auch fürs eigene Team. Du hattest gesagt, Ziel ist es auch immer, mehr zu sensibilisieren. Und da habt ihr ja auch den Parcours entwickelt und der wird ja auch immer weiterentwickelt. Was hat es damit auf sich? Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer unter diesem Parcours vorstellen, den man sich ja auch ausleihen darf? Was macht man damit und was ist das?
Ja, es gibt den Parcours für neue Perspektiven. Da geht es darum, dass man anhand eines Parcours andere Perspektiven, und zwar Perspektiven von Beeinträchtigung, einnehmen kann. Der Parcours besteht aus verschiedenen kleinen Stationen. Das ist immer so ein Roll-up, ein Tisch und dann gibt es noch weiteres Equipment. Und man kann an jeder Station sehr spielerisch und interaktiv, sehr oberflächlich sich in andere Perspektiven hineinversetzen. Zum Beispiel hat man das Gebärdenalphabet vorliegen und man hat die Aufgabe, Karten zu ziehen und bestimmte Worte seinem Gegenüber im Gebärdenalphabet zu buchstabieren. Und so kann man mal spielerisch ausprobieren, wie ist es, wenn man nicht normal kommunizieren kann. Oder wir haben verschiedene Rampen und Hindernisse, die man aufbauen kann. Dann kann man mit dem Rollstuhl oder mit einem Alterssimulationsanzug und einem Rollator ausprobieren, wie sich diese Barrieren anfühlen. Und dann sind da kleine Aktionskarten, da muss man Aufgaben erfüllen, zum Beispiel mit dem Rollstuhl einen Becher Wasser transportieren oder man muss mit diesem schweren Simulationsanzug sich mehrmals bücken und etwas aufheben.
Der hat es wirklich in sich, den habe ich auch schon ausprobiert. ausprobiert.
Wir haben ihn inzwischen gewogen. 19 Kilo wiegt er.
Ja, ich war in der Hocke und habe auch gedacht, gut, jetzt bleibe ich dann wohl hier.
Ja, unten ist auch ganz schön, ne?
Ja, genau.
Genau. Und so sind alle Stationen, ne? Eine VR-Brille, die simuliert Reizüberflutung bei Autismus. Und so kann man sich ausprobieren
selber. Ja, was ich auch toll finde, was erst so unspektakulär aussieht, da ist ein Tisch mit verschiedenen Papierbrillen, die verschiedene Sehbeeinträchtigungen darstellen. Und wenn man den aufsetzt, dann hast du da Fäden und Kügelchen, die man auffädeln soll. Oder es ist ein Mandala zum Ausmalen da. Da merkt man erstmal, was es wirklich heißt, wenn ich schlecht sehen kann. Also ich merke es jetzt schon, weil ich brauche eine Lesebrille. Über Nacht ist ja alles kleiner gedruckt worden. Es ist unglaublich.
Ja, witzig. Bei mir ist es auch so. Vielleicht haben wir die kleine Druckerei.
Ja, also ich finde es gut, dass ihr auch auf solche Bereiche eingeht, weil die meisten Menschen, die ich frage, so wenn es um das Thema Behinderung geht, denken an Rollstuhl. Aber das ist ja nur das Offensichtlichste. Es gibt ja viele, viele kleine oder unsichtbare Behinderungen. Eben wie gesagt, eine Sehschwäche. Long-Covid ist ein aktuelles Thema. Es gibt vorübergehende Behinderungen, die vielleicht jeder schon mal erfahren hat. Ein Gipsbein oder ähnliches. Oder dadurch, dass wir alle älter werden, werden wir nicht unbedingt beweglicher. Vielleicht brauchen wir auch irgendwann mal einen Rollator und stellen dann fest, wie schmal doch Türdurchgänge sind oder wie schwer es ist, eine Geschäftstür aufzuziehen, die nicht automatisch sich öffnen. Wobei das ja auch schon mit Kinderwagen eine Herausforderung ist. Und da merkt man wieder, und das finde ich so wertvoll, wir brauchen keine Angebote ausschließlich für Menschen mit Behinderung, sondern diese Angebote, die diese Menschen zwingend benötigen, sind ein Komfort für uns alle. Wie gesagt, Kinderwagen und öffne mal eine Tür oder auch Weihnachtseinkäufe, du bist schwer bepackt mit Tüten, dann kriegst du so eine Tür auch nicht auf und freust dich über Automatiktüren.
Ja.
Oder wenn du in den Urlaub fährst, du hast zwar schon einen Trolley, also einen Rollkoffer, aber dann freust du dich auch, wenn irgendwo eine Rampe ist, statt einer Treppe.
Ja.
Rampe. Aktuelles Thema, was ihr auch umgesetzt habt, die mobilen Rampen und genau. Die mobilen Klingeln. Was hat es damit auf sich?
Wir haben das Glück, dass wir zum einen von Aktion Mensch, aber auch von der Wirtschaftsförderung und auch tatsächlich noch aus Mitteln aus einer Fraktion Gelder bekommen haben, um Rampen anzuschaffen. Mobile Rampen, das sind so Klapprampen oder kurze Rampen, die man auf ein oder zwei Stufen legen kann, um dann mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator in ein Geschäft zu rollen.
Oder auch Kinderwagen.
Oder auch Kinderwagen, du hast vollkommen recht. Sodass man dann einfach in das Geschäft wirklich reinkommen kann, wenn da auch eine kleine Stufe vorne vor ist. Also bis zu zwei Stufen kann diese Rampe überbrücken, wenn denn der Fußweg davor so breit ist, dass man diese Rampe eben anlegen kann. Das ist aber in der Regel so.
Und was müssen diese Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber dafür bezahlen?
Nichts. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir die Gelder komplett akquiriert haben und wir haben jetzt diese Rampen bei uns liegen und man kann sich einfach bei uns melden, wenn man in der Stadt Bremerhaven ist und kann diese Rampen bei uns abfordern. Also eine Rampe bekommt man und man bekommt auch eine Klingel. Diese Klingel wird mit einem Klettverschluss vorne an die Tür oder an ein Schaufenster gebracht, denn man kann ja nicht erst in das Ladengeschäft reinrollern und sagen, ich brauche meine Rampe, bring mir die Rampe her, sondern man klingelt und dann wissen die Menschen, okay, da ist jemand, der Unterstützung braucht, das Ladengeschäft zu betreten, ich komme raus.
Vor allem der Klettverschluss ist ja auch wieder praktisch, weil wir haben ja auch viele Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, wo man ja nicht einfach so eine Klingel ranbohren darf und die kann nach Geschäftsschluss wieder abgenommen werden. Das ist geringer Aufwand. Nun denken vielleicht manche Hörerinnen und Hörer, ja mein Gott, warum brauche ich dann noch eine Rampe, wenn ich eine Klingel habe und die oder der Angestellte kommt raus und bedient mich. Aber vielleicht kann man sich doch reinversetzen, wie es sich anfühlen muss, vor der Tür zu stehen. Zwar kommt dann jemand, aber ich kann nicht selbstständig durch das Sortiment schauen und bei den jetzigen Temperaturen und sowas, es regnet vielleicht, es schneit und ich stehe da. Also ich möchte ja genauso wie alle anderen Kunden und Kundinnen durch das Geschäft gehen und mir das Sortiment angucken und selbst auswählen können. Und deswegen ist es wichtig, dass ich in ein Ladengeschäft auch reingelange. Oder auch in ein Restaurant oder so, ne?
Ja. Genau, es bedingt sich gegenseitig. Es haben deutlich mehr öffentliche Orte solch eine Klingel. Weil manchmal ist einfach auch nur die Tür sehr schwergängig.
Genau.
Also ist eine Rampe da oder das Ladengeschäft ist ebenerdig. Und es braucht nun mal eben jemand Hilfe, dass jemand die Tür aufmacht. Aber genau das ist es. Die meisten Waren verkaufen sich ja nur, weil man sie sehen kann.
Genau.
Genau. Und das Praktische ist, es sind viele kleine Einzelhändler, die diese Klapprampen genommen haben. Die können die aufrecht einfach hinter die Tür stellen. Also sie ist zusammenklappbar, man kann sie in die Ecke stellen, sie ist nicht immer allgegenwärtig, ne?
Genau. Sie ist nicht schwer, so dass eben auch in der Regel alle Angestellten und Angestellte das auch handeln können dann, ne?
Ich habe selber mal die Situation erlebt. Ich war in einem Kiosk und habe da Briefmarken gekauft und dann stand da ein Junge, ich würde so sagen, 8, 9 Jahre mit dem Rollstuhl vor der Tür und er kam nicht rein und wollte sich da seine Tauschkarten kaufen und es tat so weh, weil tatsächlich auch die Stufe so groß war, dass ich ihn gar nicht reingeschoben kriegte und dann haben wir die Sachen einfach in die Hand genommen und haben ihm das gezeigt. Aber alleine diese Situation, wo dieser Junge dann da saß und nicht zu seinen gewünschten Sachen kam und der sowieso schon genug leidet, das tat so weh und dann bin ich mit dem Inhaber des Ladengeschäfts ins Gespräch gekommen und sofort am nächsten Tag war dann die Rampe da.
Stell dir jetzt mal vor, du bist wirklich nach der Schule vielleicht auch mit deinen Freunden unterwegs, alle stürmen den Laden, um sich vielleicht eine bunte Tüte, gibt's noch bunte Tüten? Ich habe das immer geliebt, zusammenzustellen und du stehst da draußen vor und kriegst dann vielleicht nur eine Auswahl, kannst es nicht selber bestimmen und mittendrin und doch nicht dabei.
Ja, und das tat richtig weh, das zu sehen, muss ich sagen. Und da war ich so froh, dass es solche Lösungen gibt. Und genau über diesen Weg schaffen wir es auch, die Menschen zu gewinnen durch das eigene Erleben. Als Beispiel, wo wir den Parcours mal genutzt haben, war im Jobcenter Bremerhaven. Wir haben dort den Gesundheitstag des Jobcenters bespielt, eine interne Veranstaltung für die MitarbeiterInnen des Jobcenters. Und wir haben den Parcours in den Räumlichkeiten dort aufgebaut. Wohlgemerkt, das ist ein Neubau. Eigentlich sollte man denken, das funktioniert hier schon alles. Und es funktioniert auch ganz, ganz viel. Aber wenn man dann im Rollstuhl sitzt und das Fenster aufmacht und der Fenstergriff, der ist einfach sonst so auf Schulterhöhe, dann kommt einfach der Rollstuhlfahrer schon nicht mehr da dran. Mhm. Oder wenn bei den Konferenztischen überall schwere Stühle stehen und man es einfach nicht schafft, diese schweren Stühle wegzuziehen als Rollstuhlfahrer. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir dann mit den Mitarbeiterinnen dort erlebt und erfahren haben und eine große Sensibilisierung und auch eine große Offenheit dadurch geschaffen haben. Das heißt, wenn wir jetzt auf das Thema Arbeit gucken, Arbeitsgruppe Arbeit, dann sind wir gerne bereit, mit dem Parcours einfach mal zu Veranstaltungen, betriebsinternen Gesundheitstagen oder so zu kommen und dort die Mitarbeiterinnen zu sensibilisieren auf eine sehr charmante, leichtgängige Art und Weise, wo wir dann gemeinsam ins Gespräch kommen können. Darüber freuen wir uns, wenn wir eingeladen werden.
Das ist ja auch immer auf Augenhöhe und nicht mit erhobenen Zeigefinger. Das ist ja bei allen Arbeitsgruppen ebenso. Es wird ein Ist-Stand zur Kenntnis genommen und man überlegt, was kann besser werden, was kann man vielleicht mit kleinen Mitteln umgehen oder abschärfen, entschärfen oder sowas. Also das merke ich auch. Ich gehe mit ganz anderen Augen durch die Stadt und durch mein Leben und es ist einfach so wertvoll und manches ist so einfach und manches wird auch gar nicht mit böser Absicht gemacht. Dann gibt es vielleicht schon ein barrierefreies WC in einem Restaurant oder so, aber dann ist davor, wo noch der Wendekreis ist für Rollstuhlfahrende, steht eine große Topfpflanze. Das sieht schön aus, aber es wurde gar nicht dran gedacht, dass die natürlich genau im Weg steht. Oder in Hotels ist es immer noch gang und gäbe. In den barrierefreien Zimmern gibt es im Nassbereich eine Schnur, wo man einen Notruf absetzen kann. Aber das Reinigungspersonal binden das immer gerne hoch, damit es nicht auf den Boden schleift. Das sind einfach solche Sachen, für die ganz einfach sensibilisiert werden kann.
Ja, das ist es ja auch. Es geht im Netzwerk nicht darum, selber große Barrieren in der Stadt abzuschaffen oder Lösungen für alles parat zu haben. Im Wesentlichen geht es darum, die gesamte Stadtgesellschaft darauf aufmerksam zu machen, dass Inklusion eine Bedeutung hat, dass Inklusion wichtig ist und ja auch ein großer, bedeutungsvoller Teil unserer Demokratie ist und dass es nicht immer ein Hexenwerk ist, Barrieren abzuschaffen oder Barrieren zu verhindern. Das heißt, letztendlich geht es mit all unseren Aktivitäten darum, möglichst viele auf das Thema aufmerksam zu machen.
Genau.
Darum gucken wir immer, dass wir auch sehr publikumswirksame Projekte haben. Projekte, wo man hinguckt, denkt, was machen die denn da, um viele mögliche Menschen und Organisationen zu erreichen, dass sie das Thema selber weitertragen, selber weiter umsetzen, weiterdenken und mitmachen.
Bei Zusammenkommen von vielen Playern kommen wir jetzt auf eure Inklusionskonferenzen zu sprechen.
Ja.
Erzählt mal. Die nächste steht jetzt bald bevor.
Genau, am 21.04.
Das ist dann die wievielte?
Das ist dann die 10. Bremerhavener Inklusionskonferenz.
Wow.
Ja, es gibt zu jeder Konferenz, zu der kommen zwischen 120 und 160 Teilnehmende, je nach Veranstaltungsformat. Also je
und auch da kommen nicht nur Behörden oder sowas.
Nein. Ne?
Auch das ist quer durch die Bevölkerung, ja. Durch alle Schichten.
Alle Schichten.
Betroffen, nicht betroffen.
Alle Bereiche, alle Interessenslagen aus allen Bereichen. Und die arbeiten einen halben Tag lang, alle Menschen, gemeinsam zu einer Fragestellung, einem Unterthema aus dem Bereich der Inklusion. Und da geht es auch nicht darum, Missstände zu sammeln oder einen großen Meckerkasten zu eröffnen oder darüber zu sprechen, wie schlecht alles ist, sondern es geht immer darum, all diese Teilnehmenden der Konferenz zu bewegen, zu inspirieren, sie in einen kreativen Prozess zu bringen, neue Impulse zu liefern, das Thema Inklusion in dem eigenen Kontext wieder weiterzuentwickeln, weiterzutragen und lebendig zu halten.
Ja, ich glaube, ich habe an allen teilgenommen.
Ich glaube auch, ja. An allen teilgenommen.
Bei meiner ersten habe ich gedacht, okay, ja, es ist mein Thema, das Thema ist mir auch sehr wichtig, aber ich habe gedacht, was soll ich da? Darf ich da sein? Was kann ich denn überhaupt tun? Und wie soll das funktionieren? Und es ist aber ja kein Vortrag, sondern man kommt ins Miteinander. Und auch das konnte ich mir erst nicht vorstellen, weil ihr habt dann immer verschiedene Themen, die darf man sich spontan aussuchen, wo man mitmachen möchte. Also das heißt, ich suche mir das aus, was mir am meisten anspricht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, und dann? Aber dann saßen wir da teilweise zu 10, manchmal auch mit 15 Leuten und jeder hat aus seiner Perspektive erzählt oder hat auch eine Frage, die ihn beschäftigte, einfach in die Runde geschmissen, um andere Perspektiven zu hören. Und so kamen wir ins Doing und haben uns auch da wieder vernetzen können, wo man dann auf einmal hörte so, ach so, das habt ihr schon und können wir uns damit einklinken oder andersrum. Da sind ganz tolle Sachen entstanden. Und es verpufft ja auch nicht. Ihr haltet das ja alles fest dann. Ne? Also es ist ja nichts für den Papierkorb.
Nee, also es wird festgehalten. Also jeder nimmt sich natürlich seine eigenen Aufgaben aus der Konferenz mit.
Na klar.
Also je nachdem, wenn du da bist, wirst du aus deiner Professionalität gucken, okay, was ist spannend, was ist neu, wo will ich nachhaken? Und so tut es ja jeder. Jeder nimmt sich entweder privat oder auch aus seinem professionellen Kontext heraus seine Aufgaben mit. Aber um das zu erleichtern, dokumentieren wir die Konferenz und stellen das öffentlich zur Verfügung. Das heißt, im Nachgang kann sich jeder die Dokumentation auch wieder runterladen und kann sich dann nochmal raussuchen, was für ihn relevant war. Und das ist natürlich super Zuarbeit, die ich ja sehr gut für meine Arbeit dann auch verwerten kann. Wo bekomme ich so multiperspektivisch so viele Impulse zu einer bestimmten Thematik? Ne?
Eure Inklusionskonferenzen sind ja wirklich so ein großer Erfolg. Allerdings auch mit sehr viel Liebe vorbereitet und sehr viel Kreativität. Nochmal tausend Dank an euch. Das macht ihr wirklich klasse. Aber das hat ja wirklich auch für nationales Aufsehen gesorgt. Es ist ja nicht nur in Bremerhaven hier, sondern erzähl mal, Christiane.
Nein, wir haben in Bremerhaven mit den Inklusionskonferenzen tatsächlich angefangen. 2019 gab es 2 Stück. Erstmal nur, um zu gucken, besteht überhaupt Bedarf in Bremerhaven und das Interesse, ein Netzwerk zur Förderung von Inklusion zu gründen.
Mhm.
Dann kam Corona, dann mussten wir ein bisschen aussetzen. Aber seit 2021, meine ich, oder 22, ich glaube 21, sind wir am Start mit bis zu 2 Konferenzen pro Jahr.
Mhm.
Sie werden immer sehr liebevoll dokumentiert, nicht nur das Erlebte und Besprochene und die Arbeitsergebnisse, sondern auch mit Fotos und Videos.
Mhm.
Diese Fotos und Videos, die sind bei uns auf der Webseite und die sind tatsächlich auch schon sehr in die Breite, in die deutsche Breite getragen worden. Sie werden viel geteilt und so ist man viel auf uns aufmerksam geworden. Auch, aber weil unser Moderator Stefan Burkhardt aus Köln, der uns wirklich von dem ersten Impuls 2018 damals weiterhin begleitet, Prozessbegleiter und Moderator ist, auch immer wieder auf uns verweist und sagt, ja, was es hier in Bremerhaven zu erleben gibt. Und anscheinend schafft er es mit seinen Worten und mit den Videos die Herzen zu erreichen. Und wir haben ganz, ganz oft bei den Konferenzen Menschen, die aus der gesamten Republik kommen, um sich das Format Inklusionskonferenz anzugucken um es dann in ihre eigenen Städte zu übertragen. Das heißt, hier ist der Ursprung in Bremerhaven und es gibt jetzt schon mehrere Orte in Deutschland, die Inklusionskonferenzen nach ihrem eigenen Setting dann umsetzen, aber inspiriert hier aus unserer Seestadt.
Das ist ein Veranstaltungskonzept, das ist gewachsen und das haben wir gemeinsam mit dem Stefan Burkhardt entwickelt. Und das Besondere ist, dass es partizipativ so gut funktioniert. Also einmal, es ist kein Fachtag für Fachleute der Inklusion. Es ist kein reiner Tag für Menschen mit Behinderung, wo Dinge erarbeitet werden, sondern es ist breit, es ist partizipativ und es ist auch multimethodisch. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Wir achten darauf, dass wir während der Veranstaltung möglichst viele unterschiedliche Arten und Weisen finden, auf die man Menschen zusammen in Arbeit bringt. Ein reiner Austausch, kreative Arbeit und so weiter. Wir haben immer einen kurzen Impulsvortrag oder irgendetwas, was als Inspiration gilt. Und wir haben immer noch ein Rahmenprogramm und die 6-7 Workshops und den Impulsvortrag außen drumherum, die so ein bisschen noch auf kreative und ganz niedrigschwellige Art und Weise nochmal in das Thema holen. Und diese Mischung, das ist das, was in Bremerhaven gut funktioniert. Das merken wir daran, dass sie immer sehr schnell ausgebucht ist. Und das ist das, dass auch Stefan Burkhardt aus der professionellen Brille eines Prozessbegleiters, auch Prozessbegleiter im Auftrag der Aktion Mensch, merkt, okay, hier funktioniert es richtig gut, dieses Thema zu transportieren. Und das wirkt so ein bisschen als Blaupause. Wir waren zum Beispiel auch bei dem Bundeskongress der Aktion Mensch eingeladen und haben dort einen Workshop gegeben für andere Projekte und haben in diesem Workshop zusammen mit Stefan vermittelt, was macht die Konferenz? Warum ist sie so erfolgreich? Ja. Was bewirkt sie? Wie wirksam ist sie? Wie setzen wir die um? Wie gehen wir konzeptionell daran? Was ist das Geheimnis? Und wie schaffen wir es, dass so viele unterschiedliche Menschen kommen? Und die anderen Projekte sind eben herzlich eingeladen, auch Kontakt zu uns aufzunehmen und zu gucken, Mensch, wie können wir so etwas selber in unserer Kommune umsetzen, um eben auch diese Ziele, die Menschen alle zusammenzuholen, ins Thema zu holen, umzusetzen. Genau.
Da waren ja wirklich bedeutende Städte dabei, die auf das kleine Bremerhaven geguckt
Hamburg,
haben.
Hamburg, München,
Würzburg, Nürnberg,
Niederolm.
Genau, dann noch
Schleswig-Holstein irgendwie, ne?
Da haben wir auch immer wieder Leute aus Elmshorn, Pinneberg, Norderstedt. Noch ein ganz kleiner Ort mitten in Sachsen-Anhalt.
Auch Behörden kommen.
Genau.
Es ist wirklich ein toller Erfolg.
Ja, das ist wirklich ein toller Erfolg. Und da hat, glaube ich, anfangs niemand berechnet. Da steckt auch so viel Herz drin. Also wir machen uns sehr, sehr viel Gedanken.
Und man merkt es und man sieht es.
Und immer wieder mit der Fragestellung intern, ist für jeden etwas dabei? Das ist uns wichtig, dass die Menschen kommen aus so unterschiedlichen Art und Weisen zu arbeiten und zu leben zusammen. Das heißt, die haben so unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen, wie so eine Veranstaltung zu sein hat, sodass wir immer gucken in der Planung, holen wir jeden ein Stück weit ab. Findet sich jeder darin wieder? Kann jeder eine Methodik zu arbeiten finden, wo er oder sie sich wohlfühlt? Und es gibt jetzt schon in anderen Städten auch Inklusionskonferenzen und das ist total toll, weil die uns dann die Dokumentation schicken, ein Video schicken. Genau, in Elmshorn war jetzt eine Inklusionskonferenz. Ich habe mir die Städte nie notiert.
Hätten wir mal tun sollen. Ja, genau. Aber es sind wirklich schon viele, von denen wir es auch gar nicht mitkriegen tatsächlich. Dann finden wir aus Versehen mal ein Video im Internet, wo dann auch unten drunter steht, ein herzlicher Dank an Bremerhaven. Und wir denken, ach, wie schön.
Das ist ja super.
Das, ja, ist das echt ist toll. Einfach toll, ne? Was sich da so getan und bewegt hat. Als Beispiel, wie es in Elmshorn und Pinneberg in die Umsetzung gekommen ist. Dort waren zwei Personen, die uns in dem Workshop von Aktion Mensch gesehen haben, wo wir diese Inklusionskonferenzen vorgestellt haben. Sie haben dann bei unserer eigenen Inklusionskonferenz das nächste Mal mitgemacht, aber in einer anderen Art und Weise mitgemacht. Sie waren nämlich beim Aufbau, beim Mitmachen und beim Abbau dabei, haben also eigentlich eher so unsere organisatorische Rolle übernommen, weil sie gesagt haben, wir wollen ja eine Konferenz organisieren, also müssen wir in der Rolle eines Organisators mitlaufen und waren dann unsere rechte und linke Hand den ganzen Tag, was für uns natürlich eine tolle Entlastung war. Und wir konnten einfach die ganzen Interna auch noch mitgeben, sodass, glaube ich, Elmshorn jetzt richtig gut an den Start gekommen ist.
Da habt ihr die Messlatte aber hochgelegt. Also die ganze Vorarbeit, aber dann eben auch, wie ihr den Raum gestaltet und wie ihr die Arbeitsgruppen gestaltet. Und da steckt einfach wahnsinnig viel Herzblut drin, viel Arbeit. Und da kriegt ihr, glaube ich, auch das Feedback von den Teilnehmenden. Ich habe am Anfang auch gedacht, werde ich denn da überhaupt was beitragen können? Und wenn ja, mag ich überhaupt was sagen? Jeder und jede meldet sich dort zu Wort. Also es gibt keine Hemmschwellen. GeschäftsführerInnen und Menschen mit und ohne Behinderung und Ehrenamtliche und Angestellte und Arbeiter begegnen sich auf Augenhöhe. Das ist also ein großes Miteinander. Und wo wir auch wieder voneinander lernen, wo es ganz oft diese Aha-Momente gibt. Also wenn jemand, der neben mir sitzt, dann auf einmal ein Argument bringt, denke ich so, ach so, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Also es ist wirklich wertvoll.
Es ist schön, dass du das sagst, Tanja. Das berührt uns, denn wir beide sind ja bei der Konferenz immer in einer ganz anderen Rolle. Und wir gucken uns nach der Konferenz ganz oft an und sagen, war es jetzt gut? Dann sagen wir, wissen wir nicht, wir waren nicht in den Workshops drin. Wir können beurteilen, ob uns die Organisation gefallen hat, für die wir verantwortlich sind. Und sind dann immer sehr darauf angewiesen, dass es inhaltlich eben auch diese Rückspiegelung an uns gibt. Aber da kriegen wir auch schon immer eine sehr positive Rückmeldung.
Ja, man spürt selber nicht aus der organisatorischen Rolle.
Nee, kannst du ja nicht.
Kein Gespür für die Veranstaltung, sondern das ist eher so ein Beobachten. Ich sehe, okay, viele Leute sind jetzt an der Station und unterhalten sich. Da ist ein reger Austausch bei uns im Faktencafé. Es sind alle ganz gebannt im Plenum und hören zu. Ich glaube, die Stimmung ist gut zwischen Bühne und Plenum. Das nehme ich alles so wahr. Aha, die Workshops laufen rund. Es gibt keine Beschwerden. Dann geht man rum und schaut in die Workshop-Räume und sieht, okay, es findet ein sehr interaktiver Austausch statt. Die Methodik funktioniert. Das nimmt man so wahr, läuft es rund. Aber ich kann nie sagen bei einer Konferenz, ist das jetzt richtig gut oder nicht?
Das glaube ich.
Das ist total verrückt.
Unsere Rückmeldung kriegen wir in Anführungsstrichen dadurch, dass die nächste Konferenz dann immer wieder schnell ausgebucht ist.
Das wissen wir gut, das ist ein guter Weg, so kann es gehen.
Genau, um auch noch ein Gefühl für die Hörerinnen und Hörer zu bekommen. Also die letzte Konferenz war nach 3 Tagen ausgebucht. Das heißt, wenn man kommen will, dann muss man sich ganz, ganz, ganz schnell anmelden, um überhaupt noch einen Platz zu bekommen.
Das stimmt.
Die Warteliste war lang danach. Wir sind in der Begrenzung, wir sind einfach in der räumlichen Begrenzung, in der organisatorischen Begrenzung. Wir haben nicht mehr Chance, mehr Workshop-Räume zu machen. Jeder soll zu seinem Recht kommen und deswegen haben wir diese Grenze nach oben der Teilnehmerzahl. Und wer sich bei uns anmelden möchte, findet bei uns auf der Website die Möglichkeit, in den Verteiler zu bekommen.
Und nenn nochmal bitte eben die Webseite.
Die Webseite heißt netzwerk-inklusives-bremerhaven.de. Mhm.
Und wer Lust hat, wir haben eine Mediathek und in der Mediathek auf der Website findet man zu den unterschiedlichsten Projekten, also man sieht dort zum Beispiel Tanja im Video zum Thema Stille Stunde bei IKEA, eher ein lustiges Video, oder auch ein Video, wo wir bei den maritimen Tagen ein sportliches Segeln für Rollifahrer ermöglicht haben. So findet man zu den unterschiedlichsten Projekten, die bei uns so stattgefunden haben, und zu mehreren Inklusionskonferenzen findet man kurze Videos und hat so ein bisschen umfassendere Vorstellung. Man bekommt ein gutes Gefühl von der Stimmung, die bei uns herrscht im Netzwerk.
Ja, das ist ein wertvoller Tipp. Also ihr beiden, ich freue mich, dass ihr bei mir im Studio wart. Ich bin sehr dankbar, dass es das Netzwerk inklusives Bremerhaven gibt. Mit euch als Playern, mit so viel Herzblut, dass ihr so viel auf den Weg gebracht habt, gemeinsam mit den Arbeitsgruppen. Und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz, ganz lange weitergeht und dass wir da noch viel entwickeln können und auf den Weg bringen können.
Also, liebe Tanja, wir freuen uns sehr, dass du uns eingeladen hast und dass unser Netzwerk so einen Podcast-Beitrag wert ist. Und wir würden uns sehr wünschen, dass du noch lange bei uns ein so aktives und kreatives und unterstützendes Mitglied bei uns im Netzwerk bleibst. Das wäre total toll.
Sehr gerne.
Wie schön.
Tschüss, ihr beiden.
Tschüss. Tschüss.
Alexandra und Christiane haben uns sehr deutlich gemacht, für Barrierefreiheit zu sensibilisieren, damit wir Inklusion wirklich vollumfassend leben können. Corinna, ich glaube, da hast du ein Beispiel, oder? Wie das wirklich auch funktionieren kann und das in einem Museum.
Ich habe ein sehr schönes Beispiel, nämlich das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Und da muss man sich mal fragen, wie erlebt man ein Museum, wenn man nicht sehen kann oder wenn man im Rollstuhl sitzt? Und damit haben sich Isabella und Marleen beschäftigt und haben, finde ich, ganz viele tolle Formate entwickelt und haben auch wirklich gezeigt, was für einen Mehrwert eigentlich ein inklusives Museum für uns alle bieten kann.
Okay, das Deutsche Schifffahrtsmuseum hat sich also wirklich auf die Fahne geschrieben, ein Museum für alle zu sein.
Richtig, genau. Und wie sie das umsetzen, das hören wir jetzt.
Ich bin gespannt.
Bei mir zu Gast ist heute Dr. Isabella Hatschen. Hallo.
Hallo.
Und Dr. Marlene von Wagen. Hallo, Marlene.
Hallo, Corinna.
Ja, ihr seid beide vom Deutschen Schifffahrtsmuseum und seid dort verantwortlich für den Bereich Kommunikation meeresbezogener Wissenschaften. Und ein spannendes Thema von euch ist auch die Inklusion am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Und da wollen wir heute drüber reden.
Ja, genau. Wir sind beide Kuratorinnen und in diesem Bereich verortet und sind aber Teil eines größeren Teams, das dort versammelt ist in diesem Fachbereich.
Ja.
Zu uns gehört auch noch die Abteilung Bildung und Vermittlung beispielsweise. Mhm. Und unsere Aufgabe besteht darin, die Forschungen, die am DSM getätigt werden, eben in die Ausstellung zu bringen. Also in den Raum zu bringen und in Form von Ausstellungen vor allen Dingen, aber auch über andere Vermittlungsformate einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Genau, und dann erklärt sich das vielleicht auch so ein bisschen, weil unser heutiges Thema ist Inklusion, Inklusion am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Und dafür seid ihr beide ja auch am Schifffahrtsmuseum verantwortlich. Und da wäre jetzt so meine Frage, warum ist es für das Deutsche Schifffahrtsmuseum so wichtig, das Thema Inklusion zu bearbeiten?
Ja, also wir wollen unsere Angebote für ganz unterschiedliche Zielgruppen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zugänglich machen. Natürlich gehören dazu verschiedene Altersgruppen, aber dazu gehören auch ja Menschen, die verschiedene Voraussetzungen mitbringen, zum Beispiel eben Einschränkungen. Und die sollen ein genauso schönes und interessantes und erfülltes Besuchserlebnis haben wie alle anderen Besuchenden. Und da muss man dann auf diese verschiedenen Gruppen auch unterschiedlich zugehen und unterschiedliche Angebote schaffen. Und das machen wir nicht nur inzwischen regelmäßig im Rahmen von Ausstellungsprojekten, sondern wir haben auch Forschungsprojekte dazu, weil das eben auch noch ganz neue Ansätze nötig macht, wie man auf bestimmte Einschränkungen gut eingehen kann und dabei nicht nur Barrieren abbaut, sondern auch etwas schafft, was dieser Gruppe wirklich eine richtige Teilnahme ermöglicht.
Ja, ich finde, habt ihr euch eine ganz große Aufgabe vorgenommen, weil ich sag mal, wenn man als Zielgruppe alle Menschen hat, finde ich, ist das eine ganz schöne Herausforderung. Und ich finde, da gehört auch viel Empathie dazu, um dann entsprechend auch die Inhalte am Schifffahrtsmuseum dann auch zu transferieren, so dass sie für alle zugänglich sind. Seit wann macht ihr das am Schifffahrtsmuseum?
Wir haben angefangen, wirklich verstärkt dieses Thema Barrierefreiheit anzugehen seit 2015 im Rahmen einer Sonderausstellung und haben da schon erste Maßnahmen erprobt, die sozusagen dazu beitragen sollten, eben Barrieren abzubauen und den Museumsbesuch eben auch für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen möglichst zugänglich und auch angenehm zu gestalten. Also wir haben damals in der Sonderausstellung zum 40-jährigen Bestehen des DSM zum Beispiel eine Vielzahl von Tastmodellen installiert. Wir haben mit Texten in leichter Sprache gearbeitet. Wir haben darauf geachtet, dass wir auch viele Infografiken haben, also dass wir auch Inhalte vermitteln, die man jetzt nicht lesen muss, sondern die man auch auf anderem Wege vielleicht sich erschließen kann. Also solche Dinge sind da schon erstmalig wirklich konsequent umgesetzt worden. Und wir haben das dann weitergeführt in der Neugestaltung der Kockehalle, die dann 2017 eröffnet hat. Und da haben wir auch mit interaktiven Stationen auch gearbeitet. Also wir haben auch geguckt, dass die Menschen, sei es jetzt auch Kinder, Jugendliche oder einfach jeder, der Lust hat, etwas auszuprobieren, auch tatsächlich aktiv werden kann. Wir haben auch vermehrt Medienstationen beispielsweise installiert. Und so haben wir uns dann Schritt für Schritt auch herangearbeitet und natürlich auch Erfahrungen gesammelt und auch gemerkt, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und wir haben gemerkt, was sehr gut funktioniert. Wir sind dabei vorgegangen nach dem Motto, das hat eine Kollegin von uns immer so sehr schön gesagt, wir können nicht sofort alles für jeden machen, aber wir können uns bemühen, für jeden etwas anzubieten. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und natürlich sind wir immer bemüht, nach wie vor, also es ist auch ein Lernprozess, muss ich ganz klar sagen. Man kann nicht alles von Anfang an perfekt hinbekommen. Und man muss ja auch mit den Zielgruppen im Gespräch bleiben, nicht? Also man muss ja auch gucken, kommt das überhaupt an, was ich da anbiete? Ja. Und wird das auch angenommen? Und trifft das auch die Bedürfnisse? Und so sind wir also in einem stetigen Lernprozess.
Bevor wir jetzt gleich konkret einsteigen in die Beispiele, du hast ja schon ein paar schöne Beispiele erwähnt, wie man Barrieren abbauen kann und ein inklusives Museum oder sich zu einem inklusiven Museum weiterentwickeln kann, würde ich gerne wissen, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da irgendwie eine Strategie dazu oder habt ihr gesagt, oh, hier versuchen wir mal die Treppen für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator zugänglich zu machen oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, also ich glaube, wir haben eine Grundeinstellung entwickelt, die darin besteht, dass wir nichts umsetzen am Haus, was wir nicht auch testen und was wir nicht auch am besten von Anfang an mit der Zielgruppe gemeinsam entwickeln. Das ist manchmal bei kurzen Zeitläufen, die wir haben für Ausstellungsprojekte und Ähnliches, kann das auch mal eng werden, aber das Ziel ist wirklich, die Gruppen immer von Anfang an einzubinden. Und dafür bestehen jetzt glücklicherweise auch Kontakte, die wir immer wieder abrufen können. Wir werden sehr schön unterstützt vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Region Elbe-Weser, der also vielfach mit uns schon getestet hat und uns beraten hat. Und arbeiten auch zum Teil mit Designern, Designerinnen zusammen, die Dinge ganz neu für uns entwickeln und dann auch diese verschiedenen Test-Szenarien mitdenken und dann nochmal aufbauen auf so ein erstes Ergebnis. Und die Idee ist auch, von Projekt zu Projekt sich dann auch nochmal weiter zu verbessern in dem, was man umgesetzt hat. Also was Marlene eben schon meinte, man sieht, etwas funktioniert nicht perfekt und nutzt es dann als Chance, um es dann beim nächsten Mal ein Stück weiter zu entwickeln. Und was wir auch versuchen, ist nicht das Problem sofort mit sehr viel Geld zu lösen, sondern auch prototypisch vorzugehen. Mhm. Also dass wir kleinere, anpassbare, flexible Lösungen schaffen und die dann weiterentwickeln, bis wir eine schöne, nachhaltige Lösung haben, die dann aber auch für die Gruppe oder für diese Besuchergruppe wirklich sehr gut geeignet ist.
Wenn ihr da mit den Ausstellungsmachern sozusagen zusammenarbeitet, mit den Designern, widerspricht sich das nicht auch manchmal, dass man vielleicht ein schönes Design hat, aber man aus Sicht der Inklusion sagt, also diese Farbkontraste gehen eigentlich gar nicht?
Ja, das widerspricht sich sogar sehr oft. Und das wesentliche Argument ist dann oft auch der Zielgruppentest. Also, dass man sagt, man hat es getestet und man hat dieses Feedback bekommen und dann ist es eben sehr wichtig, offen auf die Designer, Designerinnen zuzugehen und zu sagen, wir haben ein Problem festgestellt, aber wir formulieren das als Frage, wie könnte man das und das besser machen? Mhm. Und das wiederum kann dann für die Designerinnen und Designer auch sehr, sehr spannend sein, dann eine neue innovative Lösung für uns und mit uns zu entwickeln. Also, die sehen das durchaus auch als Vorteil, dass sie auf die Art arbeiten können.
Also ich habe verstanden, dass ihr da sozusagen einen ganzheitlichen Ansatz habt, erstmal auch viel ausprobiert und selber entwickelt und das dann auch tatsächlich dann einmal testen lasst, so dass ihr dann nochmal eine Feedbackrunde habt. Marlene, du hast es eben schon erwähnt, du hast die Koggenhalle angesprochen. Die Koggenhalle, wer es nicht weiß, ist eigentlich das zentrale Herz des Schifffahrtsmuseums mit der historischen Kogge, die hier in der Außenweser war es, glaube ich, gefunden wurde und die man ja sowieso per se nicht anfassen darf. Die wurde umfangreich und wissenschaftlich konserviert. Sehr komplizierter Vorgang und jetzt steht die Kogge ja für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Man kann sich die bei euch im Schifffahrtsmuseum anschauen und erfährt ganz viel um die Geschichte dieser Kogge. Und auf welche Mittel habt ihr da zurückgegriffen? Welche Kommunikationsformate habt ihr dort verwendet, um eben halt die Kogge auch für Menschen, die nicht sehen können oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dass man da diese maritime Geschichte erfahren kann?
Ein Leitthema, was wir eben schon seit 2015 verfolgen, ist, dass wir sogenannte Leitobjekte als Tastmodelle zur Verfügung stellen zum Beispiel. Also das bedeutet, wenn ein Objekt eine besondere Aussagekraft hat in der Ausstellungserzählung, wie in diesem Fall halt die Kogge, die ja nun sehr prominent in der Mitte unserer Koggehalle steht, dann war es uns halt eben wichtig, dieses Objekt eben auch zum Sprechen zu bringen, indem man nicht das Original anfasst, das darf man halt eben nicht, aber dass man sozusagen ein Modell entwickelt im verkleinerten Maßstab, das eben sozusagen die Möglichkeit bietet, zu ertasten, wie dieses Schiff eigentlich aussieht. Und das ist auch eine technische Herausforderung oftmals, weil Objekte ja sehr speziell auch aufgebaut sein können. Also gerade unsere Kogge ist ja ein Schiffswrack, was eben aus Planken und Banden besteht. Aber das ist sozusagen unser Anspruch schon, dass man eben diese Objekte, um die es geht, eben auch haptisch erfahrbar machen kann.
Wie geht man da vor? Scannt man das denn ein und wird daraus ein 3D-Modell entwickelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich auch 3D konstruieren mit den entsprechenden Programmen. Das heißt, da geht man dann wirklich von geometrischen Formen aus und baut das sozusagen nach. Man kann aber auch Objekte scannen und dann diese Scans nachbearbeiten. Das ist ganz selten, dass man etwas einscannt und das Ergebnis dann schon geeignet ist für ein Tastmodell aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist, dass die Oberflächen sehr klar erkennbar sein müssen. Also es muss zwar auf der einen Seite möchte man möglichst viel Information übermitteln von der Oberfläche dieses Modells. Und auf der anderen Seite kann es dann viel zu kleinteilig werden. Also da gibt es dann auch immer wieder so diesen kleinen Konflikt, dass man Dinge etwas vergröbern muss, um sie deutlicher zu machen. Und man muss aber gleichzeitig auch wieder klar machen dann in der Beschreibung, was man nun vergröbert hat. Das ist so eine Sache, die wir tatsächlich auch nur im Dialog mit den späteren Besuchenden entwickeln können. Und deswegen bei unserer letzten oder gerade noch laufenden Sonderausstellung zur Meteor-Expedition Landgewinn, da haben wir erstmal Modelle gebaut von dem Schiffsmodell, das wir ausgestellt haben, das dieses Expeditionsschiff wiedergibt, also die Meteor. Davon haben wir drei verschiedene Tastenmodelle erstmal prototypisch angefertigt mit verschiedenen Graden der Vergröberung und Vereinfachung.
Ja.
Und die haben wir dann jeweils getestet und dann das geeignetste ausgesucht. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man merkt, dass die Leute auch ganz unterschiedlich gut feine Strukturen erfassen können. Also wir hatten mit einer Dame getestet, die konnte sogar Unterschiede bei verschiedenen Druckfarben ertasten.
Aha.
Und andere brauchen dann doch wieder sehr viel klare, vereinfachte Strukturen. Also auch da muss man den richtigen Kompromiss finden. Und das ist eben sehr, sehr spannend, wie man da vorgehen kann.
Ja, also ich kann mir auch schon vorstellen, wenn ein Sinnesorgan wegfällt, wie zum Beispiel jetzt die Augen, dass natürlich dann die Finger oder Fingerkuppen, dass man sich da dann auch viel intensiver mit beschäftigt und auch ertasten kann nachher. Das ist ja eine Gewohnheitssache oder eine Routine. Aber genauso gut kann ich mir das vorstellen, dass solche Tastmodelle gut von Kindern angenommen werden, oder? Weil Kinder fassen ja auch gerne alles an. Habt ihr das irgendwie bei euch schon im Museum beobachtet, ob die Tastmodelle angenommen werden, auch von anderen Museumsbesucher und Besucherinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Interaktionsstationen sind auch so konzipiert, dass sie für alle Besuchenden geeignet sind. Die Kinder sind da sehr gerne. Und wir achten bei solchen Stationen und bei Medienstationen auch darauf, dass sie auch Kinder ansprechen, weil wir wissen, dass die da ein besonderes Interesse mitbringen.
Ja, obwohl für Kinder habt ihr ja sowieso viel im Museum, auch gerade in der Koggerhalle. Da war ich, glaube vor 4 Wochen und das fand ich so nett. Da habt ihr auch eine Leseecke mit einem ganz gemütlichen Sessel, den ich auch zu Hause stehen habe. Also ich habe mich wie zu Hause gefühlt.
Ja, wir haben auch in unserer neuen Dauerausstellung sehr, sehr viel für Kinder im Angebot. Also sowohl in der Ausstellung selbst als auch sozusagen als in den Familienbereichen, wo man eben auch sehr viel mit Kindern zusammen machen kann.
Das finde ich sehr schön. Vor allen Dingen sprecht ihr damit ja auch alle Sinne an. Also ich hatte eine Station, da ging es tatsächlich auch wieder um die Kogge und was alles transportiert wurde. Und ich glaube, da ging es um Stockfisch und da war so ein Glastisch und da waren so kleine Döschen und daran konnte man riechen, wie Stockfisch riecht. Ich hatte erst Hemmung, aber es war ganz spannend. Also ich meine, das gehört ja auch dazu, dass man mit allen Sinnen sozusagen das Museum erfährt und das hat mir sehr gut gefallen.
Genau, das ist auch ein Prinzip, was wir auch immer wieder anlegen in unserer Ausstellung, dass wir auch gucken, mit welchen Sinn können wir eigentlich was vermitteln. Und dazu gehört natürlich auch der Geruchssinn. Und das ist natürlich immer etwas schwieriger umzusetzen als andere Dinge, weil man ja auch entsprechende Gerüche erstmal identifizieren muss und dann auch sozusagen in den Ausstellungsraum bringen muss auf irgendeine Art und Weise. Aber das ist sozusagen immer auch ein großer Leitgedanke. Also wie kann man mit mehreren Sinnen, also mit dem Mehr-Sinne-Prinzip eben auch Inhalte vermitteln.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben jetzt ja über Sensorik gesprochen, über bauliche Veränderungen sind wir jetzt noch gar nicht ganz so eingegangen. Aber was ich gerne nochmal ansprechen möchte, weil Inklusion hat ja auch im Grunde genommen sozialen Aspekt. Geht ihr da auch drauf ein, dass ihr sagt, also ihr seid ja ein Forschungsmuseum, ein Leibniz-Forschungsmuseum. Es gibt insgesamt 8 und man wird ja auch zum Mitforschen angeregt bei euch. Spiegelt ihr da diesen Inklusionsgedanken auch wieder?
Ja, also das Museum hat eine Gruppe, die sich einmal wöchentlich trifft. Das ist eine Gruppe von Menschen mit einer kognitiven Einschränkung, die sich jetzt auch einen Titel gegeben haben, kulturelle Vielfalt.
Ja.
Und die mit uns ganz viel testen, was im Museum entsteht und parallel dazu auch Geschichten mit uns schreiben über unsere Objekte. Genau, das Projekt ist hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt, das schon seit 2019 im Haus verankert ist. Das machen wir in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule und der Lebenshilfe Bremerhaven. Da wird gemeinsam eine Anwendung entwickelt, die Augmented Reality verwendet. Also sprich, man sieht im Kamerabild des Handys ein Symbol, das anzeigt, wo man hin muss, wo das nächste Objekt ist. Und dann kann man dazu Informationen abrufen, diese Funktionalität und das ganze Display, also diese ganze Anwendung wurde eben mit dieser Gruppe entwickelt. Und seit 2 Jahren erzählen wir auch gemeinsam Geschichten über die Objekte, weil wir uns natürlich gefragt haben, jetzt haben wir also sozusagen diesen schönen Schrank mit den vielen Schubladen, also diese schöne App. Mhm. Und was legen wir denn in die Schubladen rein? Was soll man denn finden, wenn man die nun öffnet? Und haben dann überlegt und sagt, natürlich kann man einmal Texte in leichte oder einfache Sprache sozusagen übersetzen, also dann Sachtexte anbieten, die wir auch allen Besuchenden anbieten. Aber es wäre doch schön, wenn man vielleicht noch einen Schritt weiter geht, damit das Besuchserlebnis noch mehr Freude macht und gemeinsam richtige Geschichten schreibt, die anschaulich sind, bei denen es eine klare Handlung gibt und die dadurch auch verständlicher werden. Mhm. Also die dann auch, weil sie handlungsbasiert sind, leichter zu verstehen sind mit Menschen, die so eine kognitive Einschränkung mitbringen. Und da macht es natürlich am meisten Sinn, sie auch direkt mit einer solchen Gruppe zu schreiben. Und am Anfang war ich so ein bisschen nervös und dachte, wie machen wir das? Und wie verstehen wir uns da gut? Und dann stellte sich raus, dass diese Möglichkeit im Museumshafen, die Schiffe wirklich zu begehen, sie zu erkunden, sie zu erleben, zu sehen, wie Menschen darauf agieren, interagieren, dass sie dadurch eben sehr gut verstehen können, welche Abläufe da möglich waren und dass sie eine Riesenfreude haben am Geschichten erzählen und auch ein sehr großes Talent dafür. Also das fand ich wirklich verblüffend, was für schöne Plot-Ideen und spannende Geschichtselemente da verarbeitet werden. Wir achten natürlich darauf, dass das alles korrekt ist.
Mhm. Also man darf da nicht seiner Fantasie freien Lauf lassen. Also der Klabautermann kommt wahrscheinlich nicht drin vor.
Der Klabautermann kann drin vorkommen, aber er muss sich an die Gesetzmäßigkeiten dieser Märchenerzählungen dann auch halten. Und generell muss eine gewisse Plausibilität da sein, dass dieses Schiff zu einer gewissen Zeit an einem bestimmten Ort war und da bestimmte Dinge passiert sind. Und wichtig ist auch, dass die Eigenschaften, die so ein Schiff hat, also der besonders starke Motor oder die Farbe oder Lampen, die am Schiff befestigt sind oder ein Haken zum Abschleppen, dass das wirklich auch alles vorkommt in den Geschichten, damit man wirklich etwas lernen kann über das Ganze. Und das hat also sehr schön und interessant funktioniert. Und wir haben auch selber sehr viel gelernt wiederum als Museum.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist für beide auch ein Benefit, ne? Also, dass man voneinander lernen kann. Ist das eine offene Gruppe? Also, wer jetzt sich angesprochen fühlt und sagt, Mensch, das hört sich spannend an, da würde ich gerne mal vorbeischauen. Kann man da noch mitmachen oder ist das eine geschlossene Gruppe?
Nein, es ist eine offene Gruppe. Also, wir freuen uns sehr über Interesse.
Ja, gut, dann gehen wir das so schon mal als Geheimtipp sozusagen an unsere Hörer und Hörerinnen weiter. Du hast gerade von einer App gesprochen und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade so im Bereich der Digitalisierung auch nochmal einen neuen Zugang bietet, um ein Museum inklusiver zu machen. Macht ihr das und ist das richtig, dass man da auch mehreren Menschen nochmal das Museum vermitteln kann auf eine andere Art und Weise?
Genau, also ich bin ja zuständig für digitale Themen und App-Entwicklung, deswegen fühle ich mich jetzt gleich angesprochen. Genau, und wir haben ja auch eine digitale Infrastruktur am Museum, die auch selbst Anwendung umsetzen kann und die auch gerade für diesen Bereich der Inklusion von Menschen mit Seheinschränkungen selbst entwickelt hat, sogar auf eine sehr nachhaltige und günstige Weise selbst entwickeln konnten, weil wir in Interviews mit Menschen mit Seheinschränkungen festgestellt haben, dass sie sich eigentlich gar keine komplizierte Anwendung wünschen, bei der man wieder neu zu navigieren lernen muss, sondern dass eine webbasierte Anwendung, die auf das zugreift, was sie selber als Fähigkeiten entwickelt haben, im Web zu suchen und zu navigieren, dass das eigentlich etwas ist, worauf wir wunderbar aufbauen können. Und dann haben wir das Geld lieber in schöne Tastmodelle gesteckt und haben in-house eine Anwendung entwickelt, die sehr klar und sehr einfach ist, auch nach den Vorgaben der Zielgruppe, welche Inhalte sie sich an welcher Stelle wünschen und die auch immer ganz gut testet. Und ansonsten versuchen wir natürlich, spannende und innovative Formate möglichst mit der Zielgruppe in ganz verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Also für Menschen mit Einschränkung, aber auch Menschen ohne.
Du sagst gerade, das ist eine Webanwendung. Kann ich die auch von zu Hause aus bedienen oder muss ich tatsächlich im Museum sein?
Ja, also das kann man auch tatsächlich von zu Hause aus machen. Mhm. Das kann auch ganz interessant sein, um so einen Besuch vorzubereiten. Mhm. Es ist letztendlich einfach eine Webseite mit verschiedenen Sprachspuren. Mhm. Genau, aber es war eben der Bedarf, den wir dann mit der Zielgruppe erarbeitet haben, das ist recht schlicht.
Ja, finde ich das bei euch auf der Webseite vom DSM?
Bisher findet man das eher im Ausstellungsraum über tastbare QR-Codes.
Ja, okay.
Mhm. Genau, auf die Webseite haben wir es noch nicht gestellt, aber es ist eigentlich eine gute Idee. Ne?
ja, sag Bescheid, wenn es soweit ist, ja. Dann geben wir das hier noch einmal kund. Marlene, ihr habt jetzt ja schon ganz viele Erfahrungen gesammelt in den letzten 10 Jahren. Wenn du da jetzt einmal drauf zurückblickst und deinen Blick in die Zukunft richtest, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, was wäre so dein Wunsch, wie man noch das Museum weiter inklusiv gestalten kann? Hast du da irgendwie welche Pläne, was du gerne machen würdest? Oder vielleicht seid ihr auch schon an einem neuen Projekt dran?
Also wir machen natürlich für jede Sonderausstellung und für jede kommende Ausstellung in der Zukunft werden wir natürlich weiter daran arbeiten, die Ausstellung möglichst inklusiv zu gestalten. Und das Tolle ist, dass wir auch in den letzten 10 Jahren einfach wahnsinnig viel auch auf die Beine gestellt haben. Also sowohl in-house als auch eben durch Kontakte und auch Netzwerke, die entstanden sind. Besonders schön ist auch diese Kombination aus analogen und digitalen Inhalten, die Isabella eben ja auch gerade noch mal erläutert hatte. Ein großer Zugewinn ist auch, und da glaube ich, steckt auch eine große Chance für die Zukunft, dass wir eben durch unsere Abteilung der wissenschaftsgeleiteten Digitalität da eben auch wirklich sehr viel entwickeln können und auch jetzt schon Tastreliefs beispielsweise in 3D selber in-house produzieren können. Ja, möchten gerne auch möglichst autonom bleiben, um eben auch sozusagen die Dinge, die Ideen, die wir haben, auch umsetzen zu können. Schön wäre es auch, wenn wir noch unsere Zielgruppen noch mal erweitern können. Das ist auch unser erklärtes Ziel natürlich. Aber das braucht auch eben Zeit. Und das entwickelt sich halt eben auch über eine längere Zeit. Zum Beispiel könnten wir noch einen größeren Fokus auf hörgeschädigte Menschen legen beispielsweise. Wir haben bislang sehr viel entwickelt für seheingeschränkte Personen oder auch für kognitiv beeinträchtigte Personen. Da geht es auf jeden Fall weiter. Also da haben wir noch Pläne und da arbeiten wir dran.
Ja, also hörgeschädigte Menschen, das heißt ja, dass ich dann auch viel mit Visualisierung denn sozusagen arbeite.
Bei Menschen mit einer Höreinschränkung, da hilft natürlich einmal eine Untertitelung, die wir immer zweisprachig machen, also Deutsch und Englisch. Die Ausstellung ist ja auch zweisprachig, aber es genügt eigentlich nicht. Also man müsste weitergehen und Gebärdensprache umfangreicher noch anbieten und da wäre es natürlich auch schön weiterzumachen und auch mit Netzwerken und vielleicht einer Fokusgruppe. Das ist nur als zusätzliche Projekt. Also es ist etwas, was man nicht gerade mal so nebenbei machen kann, weil die Gebärdensprache da sehr, sehr wichtig ist und man eben auch schauen muss, wer kann da dolmetschen und was kann man vielleicht auch selber lernen. Also das wäre so ein Zukunftsprojekt, dass man sich da noch Kompetenzen erwirbt. Und was für uns wichtig ist, ist eben möglichst auch in die Tiefe zu gehen in den einzelnen Projekten. Und sowas wäre natürlich ein fantastisches Zukunftsprojekt, an dem wir sehr viel Freude hätten.
Ja, also ich sehe schon, ihr habt viel geschafft im Deutschen Schifffahrtsmuseum für die Inklusion. Und ich habe es jetzt so wahrgenommen, dass ihr ganz viele Ideen noch habt für den weiteren Weg. Und vor allen Dingen finde ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich auch für mich hier heute rausnehme, dass eigentlich Inklusion eine Haltung ist. Und es ist kein Extra, sondern es ist im Grunde genommen ein Qualitätsmerkmal für das Deutsche Schifffahrtsmuseum.
Ja.
Von daher kann ich nur alle Hörer und Hörerinnen einladen, sich das direkt mal vor Ort anzuschauen. Man kann sicherlich bei euch auch nachfragen und dann kommt man auch bestimmt noch weitere Erklärungen und dass der Museumsbesuch dann auch für alle sozusagen ein geschichtlicher Genuss sozusagen wird. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das tolle Gespräch und wenn ihr an neuen Projekten weiterarbeitet, dann sagt gerne Bescheid, dann können wir die gerne hier wieder vorstellen.
Ja, sehr gerne. Danke.
Bis dann, tschüss.
Das war ja wirklich interessant. Ich bin selber so begeistert von diesen Tastmodellen in der Koggerhalle des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Da kann man sehen, wie die Kinder begeistert alles anfassen dürfen, was man ja sonst im Museum nicht darf. Und eigentlich ist es ja für die sehbehinderten Menschen und auch blinde Menschen gedacht. Aber da sieht man mal wieder, dass es ein Angebot für uns alle ist.
Ja, genau. Daran sieht man das ganz konkret. Und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Inklusion oder wenn ihr gute Beispiele irgendwo schon mal gesehen habt, sehen oder erlebt hat, schreibt uns doch gerne mal und vielleicht können wir euch auch noch weiterführende Tipps geben. Wir schreiben sowieso noch mal die Kontakte in den Shownotes rein, auch zum Netzwerk. Und wenn ihr sonst Wünsche oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns.
Wir sind gespannt auf eure Kommentare.
Genau. Und ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne und folgt uns. Und ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten Podcast-Folge am 30.03.
Bis dann.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven Podcast.
geschichtlicher Genuss sozusagen wird. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das tolle Gespräch. Und wenn ihr an neuen Projekten weiterarbeitet, dann sagt gerne Bescheid, dann können wir die gerne hier wieder vorstellen.
Ja, danke.
Bis dann. Tschüss.